Platz 7 ist es am Ende geworden für Leipzig und das ist ungewohnt. Es war eine ganz besondere Saison, an deren Ende kein Europapokal steht in der nächsten Saison dann. Wir wollen darüber sprechen mit Kai Bieler, der ist seit 2020 endlich mal wieder im Rasenfunk. Müssen wir gleich drüber sprechen, wie das passieren konnte. Ich freue mich sehr und jetzt legen wir los.
Der Rasenfunk Royal.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Kai, wie schön, dass du mal wieder hier bist. Hi.
Hallo, grüß dich. Schön, wieder da zu sein.
Ich bin richtig erschrocken, als ich gesehen habe, dass 2020 dein letzter Auftritt hier war.
Okay.
Das ist verrückt, wie das dann immer passiert. Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht wie. Das ergibt sich dann immer so. So viele Sendungen sind es ja immer gar nicht zu Leipzig. Aber dass das schon 5 Jahre her ist, jetzt zum ersten Mal mit Video, wie schön.
Ja, hallo. Du hast ja mit Uli Krömer in der Zwischenzeit auch einen Ersatz, wäre viel zu wenig gesagt, einen sehr guten Gesprächspartner.
Ja, ja, ich rotiere ja auch immer so ein bisschen durch und ich glaube, ich hatte dann Uli 2-mal in Folge, weil es da immer so, wie sind die Journalisten gerade, also da gab es quasi so Themen, wo ich dachte, da ist jetzt ein Journalist ganz gut, wenn es halt eben um die Frage geht, wie ist Rose im Umgang mit den Journalisten, wird er jetzt bald entlassen oder nicht, da weiß ich halt, dass der Uli sehr gut informiert ist, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass du hier bist. Du treue Forumsocke, da kennen dich vielleicht viele her, Aufziehvogel LE und natürlich auch von den sozialen Netzwerken. Wie ist es denn jetzt so relativ unmittelbar noch nach der Saison? Also wir nehmen jetzt am Donnerstag nach dem letzten Spieltag auf. Hast du das schon verarbeitet, was da alles passiert ist?
Ja, also emotional auf jeden Fall. So der letzte Tiefschlag war so ein bisschen das die Conference League verloren gegangen ist, da hätte ich aus Fansicht echt Bock drauf gehabt, was Auswärtsfahrten betrifft und natürlich auch als Fernziel das Finale daheim 2026. Das wäre eine coole Story geworden. Ansonsten für viele RB-Fans wahrscheinlich eine ungewohnte Situation. Die Älteren erinnern sich noch an 2 erfolglose Versuche aus der Regionalliga aufzusteigen oder an eine erfolglose Zweitligasaison oder zorniger, aber das ist halt schon ein paar Tage her.
Das heißt, das ist tatsächlich das, mit dem jetzt dieses Saisonergebnis in einer Reihe steht. Ansonsten gab es immer irgendwas zu feiern für Leipzig.
Naja, es gab seit dem Bundesliga-Aufstieg jedes Mal für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, also Champions League und einmal Europa League. So, es gab 2 Pokalsiege, die vieles überdeckt haben, was da schon schief lief aus meiner Sicht, da kommen wir später zu. Also ja, und Platz 4 gab es mindestens immer zu feiern. Ne?
Das ist schon verrückt. Und dieses letzte Spiel gegen den VfB, also wir müssen da jetzt nicht ganz tief reingehen, keine Angst. Aber ich muss sagen, als jemand, der ja sehr, sehr viele Leipzig-Spiele gesehen hat, habe ich schon gar nicht so viel erwartet. Aber irgendwie dachte ich mir dann doch, naja, also Stuttgart mit einer Hirnhälfte schon im Pokalfinale und für Leipzig geht es noch richtig um was. Und dann geht man ja auch 2-mal in Führung und trotzdem geht dieses Spiel verloren. Ja, hinten raus. Ich habe nicht so ganz erkannt, warum das 3:3 wirklich aberkannt wurde. Ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch nicht mehr das Gefühl, hier kommt jetzt noch das 4:3 für Leipzig. Ging es dir denn ähnlich?
Ich habe das Spiel live nicht gesehen, weil an dem Tag meine Tochter Jugendweihe hatte. Sozusagen, ich habe nur in Ausschnitten. Ja, aber dieses in Führung gehen und Führung nicht verteidigen ist ja ein Muster auch in dieser Saison. Also ich glaube 5 Niederlagen und 2 Remis, nachdem man in Führung gegangen ist. Also klassische Beispiele, dieses klassische 3:3 in Bochum nach 3:0 Führung. Hoffenheim auch, glaube ich, 2-mal geführt in dem Spiel, 3:4 verloren und eben doch am letzten Spieltag. Ja, meine Erwartungshaltung war, vor allem was den VfB betrifft, eigentlich ähnlich. Zu sagen, da will sich niemand mehr verletzen, die wollen ins Pokalfinale, es geht nichts mehr um sie. Das hat man auf dem Platz dann aber anhand der Ausschnitte nicht gesehen. Das ist, für welches Team es noch um was ging und für welches nicht.
Aber wirklich? Auch, ja. Ja, ich weiß noch, die VfB-Fans, die haben mir das alles schon prophezeit, weil ich habe irgendwann vor 6 oder 7 Wochen mal in der Sendung gesagt, naja, in dem Spiel wird es dann eben nur noch darum gehen, sich nicht zu verletzen. Haben die gesagt, nein, die wollen sich dann alle in die Start spielen. Und ich muss sagen, die VfB-Fans, sie hatten an der Stelle recht, aber um den VfB soll es nicht gehen. Wir wollen auf die Saison zurückblicken. Du hast 5 Aspekte mitgebracht, die so ein bisschen uns hindurchführen, und dein erster ist schon mal, das ist, ja, das ist, als hättest du irgendwie eine Rosamunde Pilcher-Serie überschrieben. Ein sehr schöner Titel. Perfekter Start ins Fiasko. Erklär mir das mal.
Ja, relativ einfach erklärt. Der Saisonstart war extrem gut und auch für RB-Verhältnisse extrem gut, weil in den Vorjahren war es immer so, dass wir den Start so ein bisschen verschlafen haben oft. Und diesmal standen wir nach 8 Spieltagen auf Platz 2, punktgleich mit den Bayern, mit 20 Punkten und ganzen 3 Gegentoren. Und da gab es schon viele Medien, aber auch unter den Fans, die schon wieder RB zum zumindest Titelanwärter gemacht haben. Ich fand das damals schon ein bisschen absurd, weil bestimmte Probleme, wenn man genau hingeguckt hat, damals schon erkennbar waren. Also auch bei diesen Siegen, da war, also die Siege gegen Bochum, gegen Leverkusen, dieses Freakspiel, oder auch gegen Heidenheim, die waren schon glücklich. Die beiden 0-0s gegen St. Pauli und Union ebenso. Also ich kann mich noch erinnern, dieses 0-0, da hat uns St. Pauli mal aufgezeigt, wie RB-Fußball funktioniert. Bei dem Trainer Blessin auch kein Wunder, er hat ja eine Vergangenheit. Also irgendwie war, außer die Siege gegen Augsburg und Freiburg, die waren relativ überzeugend. Und irgendwie war für mich da, also in der Retrospektive, das Muster für die ganze Saison schon angelegt. Also offensiv relativ harmlos, fehlende Intensität, Schwächen bei der Standardverteidigung, individuelle Fehler. Mhm. So, das hat sich irgendwie durch die ganze Saison gezogen. Und insofern deswegen perfekter Start ins Fiasko.
Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, das hat sich ja alles schon lange angedeutet. Wenn ich dich jetzt zwingen müsste zu sagen, where did it all go wrong? Oder wo ging es quasi los, dass sich die Entwicklung eben verschlechtert hat bei Leipzig? Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, manches noch überdeckt wurde, zum Beispiel durch Pokalsiege. Wie weit zurück würdest du denn gehen?
Naja, also wenn wir wirklich auch auf die Gefahr hin sozusagen zu klingen wie so ein BVB-Fan, der noch Klopp hinterher trauert. Aber wenn man sozusagen ganz an Anfang geht, dann glaube ich, hat die Entwicklung schon angefangen mit dem Ende der Ära Rangnick 2019.
Ach so, früh schon. Okay.
Ja, weil, also danach gab es erstmal sozusagen so einen RB-Move in einem positiven Sinn. Man holt das vielversprechende Trainertalent Nagelsmann aus Hoffenheim, man holt Markus Kröscher aus Paderborn und hat damit eigentlich sozusagen die damals zwei hottesten Takes im deutschen Fußballbusiness zusammen, um eine neue Ära zu generieren. Und dann 2 Jahre später lässt man Nagelsmann ohne Not nach München ziehen, feiert sich damals noch für die Rekordablöse, die man einnimmt. Mhm. Habe ich damals schon nicht verstanden, weil Geld ist nicht die endliche Ressource bei RB. Und daraufhin verlässt Kröscher den Verein und Oliver Minzlaff kündigt groß an, aber jetzt ins oberste Sportdirektorenregal greifen zu wollen. Das hat dann 1,5 Jahre gedauert. Und dann kam Max Eberl. Und wie die Episode ausging nach einem Dreivierteljahr, wissen wir alle. Und jetzt haben wir seit Sommer 24 Marcel Schäfer als Geschäftsführer Sport, der, man muss ihm noch zugutehalten, der ist noch nicht lange da, also ist noch nicht mal ein Jahr, aber ich habe ihn jetzt, er wurde in Wolfsburg jedenfalls nicht dafür bekannt, dass er mit hohem Geldeinsatz große sportliche Erfolge erzielt hat oder auch nur Transfergewinne generiert hat. Im Gegenteil, Wolfsburg ist der Verein mit den größten Transferminus in den letzten 5 oder 6 Jahren. Und dazu hat man heutzutage, wenn wir schon mal beim Rand sind, Mario Gomez als technischen Direktor, Daniel Bayer neu jetzt als Sportkoordinator, Manuel Baum als Leiter Nachwuchs. Und zwischendurch war ja auch noch Rufen Schröder da. Das klingt alles wie so eine Buddy-Besetzungscouch eines leicht abgestürzten Traditionsvereins in der Liga 2, aber nicht wie strategische Managemententscheidungen.
Ja, vor allem klingt es ja erstmal nach sehr viel Wandel. Und wenn du jetzt sagst, und ich würde dir zustimmen, dass es quasi schon früh so war, dass man bei Leipzig an der Spielweise schon erkennen konnte, hier greifen viele Dinge noch nicht zusammen und das könnte eben eine ganz, ganz lange Saison werden, dann ist ja auch die Frage, naja, wer im Verein ist denn überhaupt lang genug schon da gewesen, um das zu erkennen? Also für Marcel Schäfer zum Beispiel ist das natürlich extrem undankbar. Soll der jetzt, wenn die Ergebnisse noch stimmen, aber die Spielweise noch nicht so richtig ist, auf welche Art und Weise und mit welcher Autorität sollte der überhaupt da dazwischenhauen können oder irgendwie agieren können? Wer wäre das denn gewesen? Muss man da auf Oliver Minzlaff gucken, der ja aber auch gar nicht mehr komplett im Fußball drin ist und der vielleicht auch da gar nicht so seine Kernkompetenz hat, ehrlich gesagt?
Hat er nicht, aber er hat damals mit Vivell zusammen 1,5 Jahre Sportdirektor gespielt. Sozusagen in der Phase, bis Max Eberl kam und war auch der Meinung, dass man das intern abdecken könnte. Und natürlich ist er die große Eminenz im Hintergrund durch seinen Aufstieg bei Red Bull, ja noch nach dem Tod von Mateschitz noch mehr. Worum es mir, glaube ich, geht, ist aber, dass diese nicht vorhandene Konstanz sozusagen sich ja dann auch im Kader und in der Trainerbank widerspiegelt. Du hattest in der Zeit Jesse Marsch, Tedesco, Marco Rose. So. Und immer wieder wurde der Kader entsprechend angepasst. Und wird also für mich zunehmend zum Stückwerk. Also sozusagen, du hast eine Ansammlung von mehr oder weniger talentierten Einzelspielern. Du hast einen zu kleinen Kader. Du gehst mit einem sehr kleinen Kader in die Saison. Und wenn du nur mal an den Anfang dieser Saison guckst, du hast keinen Spielmacher mehr wie Olmo, wie Forsberg oder Nkunku im Kader. Xavi ist ein Unterschiedsspieler oder kann ein Unterschiedsspieler sein in der Box, aber der ist kein Spielmacher. Also da gehen ihm bestimmte Fähigkeiten ab. Du hast keine Konkurrenz oder kein Backup zu Raum. Raum ist nochmal für mich so ein extra Thema, können wir gerne mal drüber reden. Würde mich auch deine Meinung mal interessieren. Aber du hast es nicht auf der linken Seite so. Und du hast vor allen Dingen kein Backup oder keinen adäquaten Partner für Schlage. So, der dann die gesamte Saison ausfällt, was sicherlich sozusagen einer der kurzfristigen Gründe ist, warum es so läuft, wie es läuft. Also du hast einen Kader, der irgendwie unrund zusammengestellt ist. Und das ist auch das Ergebnis der verschiedenen Akteure, die da als Trainer, Sportdirektor, wie auch immer in den letzten Jahren tätig waren.
Und jetzt wird ja auch viel drüber gesprochen, ob das jetzt vielleicht das Ende des Plan A's von Rasenballsport Leipzig ist, also auch von der ganzen Philosophie, die ja Rangnick mit reingebracht hat. Siehst du denn das ähnlich?
Ja, das Ende, glaube ich, also sozusagen dieser klassische Red Bull-Fußball ist ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also die Fußballwelt hat sich weitergedreht. Also deswegen kommen wir später vielleicht noch zu, wenn jetzt sozusagen Roger Schmidt als Name wieder kolportiert wird als neuer Trainer, dann denkt man erstmal so, hallo 2014 oder 15. So. Also die Fußballwelt hat sich ja weitergedreht. Insofern, diese Grundtugenden, die brauchst du immer noch, die gehören zu jedem, also zum ganz normalen Instrumentenkasten eines Topvereins, Intensität gegen den Ball und so weiter, aber es braucht halt mehr. Insofern ist der Plan, glaube ich, schon länger, Plan A sozusagen, auserzählt. Und es gab Versuche, siehe Julian Nagelsmann, also es war eine bewusste Entscheidung, den damals zu holen. Aber man hat irgendwie, war mal nicht konsequent genug in der Umsetzung oder hat beim erstbesten Gegenwind sich dann wieder für eine andere Lösung entschieden. Und man musste mal überlegen, dass auf Julian Nagelsmann dann Jesse Marsch folgte. Also das ist komplett absurd. Also also insofern, ja, der Plan ist ein Stück weit auserzählt, weil das beherrscht heute jedes Bundesliga-Team.
Ja, beziehungsweise ich würde da noch eine Einschränkung machen. Ich habe da nämlich auch heute nochmal drüber nachgedacht, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung. Also es stimmt natürlich, dass heute Pressing kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist und dass man im Grunde auch ganz gut weiß, wie Leipzig versucht, gegen einen zu spielen und die Gegner geben das Leipzig nicht. Also es gibt eben einfach Spiele, da hat Leipzig 60%, 65%, 70% Ballbesitz. Die gehen jetzt nicht komplett alle verloren, also am Ballbesitz liegt es nicht, das verteilt sich hin und her, aber es zeigt schon quasi, mit dem reinen Umschaltfußball wirst du nicht mehr weiterkommen, aber das ist ja jetzt auch wirklich keine neue Sache. Ja. Aber ein gut durchgeführtes Pressing, so wie es Leipzig ja ausgezeichnet hat ganz lange, ich glaube schon, dass du damit noch Erfolg haben könntest und deswegen stelle ich mir die Frage, ist der Kader, ich würde auch zustimmen, dass der Kader seltsam zusammengestellt ist, beziehungsweise viele Entscheidungen, die man da getroffen hat, können offensichtlich nicht aufgegangen sein, sonst stünde das Team anders da. Aber ist der denn überhaupt auch auf Pressing ausgelegt, habe ich mich gefragt, weil zum Beispiel ein Xavi Simons, so hochtalentiert er ist, aber jenseits von Spielen auf der ganz großen Bühne ist er mir zum Beispiel noch nicht so als Pressing-Monster aufgefallen. Und ein Benjamin Šeško, der das eigentlich super gut könnte, weil er die Geschwindigkeit hat, weil er eigentlich auch das Spielverständnis hat, hatte auch Phasen, in denen er nicht wirklich mitgemacht hat. Genauso ein Luis Openda. Also könnte ich jetzt noch endlos weitergehen. Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass der Kader überhaupt für den Plan A hätte funktionieren können?
Naja, du hattest ja Spiele wie zum Beispiel das 3:0 im Pokal-Achtelfinale gegen Frankfurt, was ja Rose zu dem Zeitpunkt gerettet hat. Mhm. Du hattest auch das, 4:1 gegen Dortmund oder so. Also du hattest immer wieder Spiele. Also Rose-Fußball ist ja eigentlich, der funktioniert, der kann funktionieren, wenn er mit der nötigen Intensität und Körperlichkeit sozusagen auf den Platz gebracht wird. Aber das hat über weite Strecken der Saison überhaupt nicht funktioniert. So, und da ist auch die Frage, ich kann mich auch an wenige Spieler erinnern, die über 90 Minuten wirklich überzeugend waren. Du hattest immer so Halbzeiten, die so, und in der zweiten Halbzeit zum Beispiel auch gegen Dortmund in der Rückrunde, das muss Dortmund irgendwie haushoch neu gewinnen. So bei dem Chancenbucher. Also da hattest, wo man sich fragt, sozusagen, gab es da konditionelle Probleme? Ich meine, Rose hat sich ja oft genug über Dreifachbelastung und nicht trainieren können und so. Also lag es irgendwie an der Belastungssteuerung oder war es ein mentales Ding oder war irgendwann sozusagen dieser Team-Spirit auch weg, diesen Meter zu machen für den anderen, weil das bei allen sozusagen Kritik an RB und so, aber das gab es ja in der Vergangenheit und das war auch Teil des Erfolgs. Also ich erinnere mich bloß an den ersten Pokalsieg in Unterzahl gegen Freiburg. Das war Sieg des Willens. Also so in Unterzahl da 0-1 zurückzuliegen. Also es gab sozusagen diesen Teamspirit, der aber auch viel mit den sozusagen alten Spielern, die jetzt so ein bisschen in die Jahre kommen, mit diesen Führungsspielern zu tun hatte. Also mit dem Kampel, mit dem Halstenberg damals noch, mit dem Klostermann, Paulsen, die so eine Rüst gebildet haben, Orban, die jetzt aber scheinbar sozusagen wahrscheinlich wirklich über ihren Zenit hinaus sind und vielleicht diese Rolle nicht mehr einnehmen können.
Ja, das war das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, mit dass wahrscheinlich manche Transfers nicht so aufgegangen sind, wie man sich das gedacht hat. Damit meinte ich nämlich nicht nur das Sportliche, sondern eben genau das, dass ich nämlich auch den Eindruck habe, also zum einen ist die Spielfreude peu à peu verloren gegangen und das, dem konntest du eben dabei zugucken, weil klar, ein Szoboszlai ist weg, ein Forsberg ist weg, ein Olmo ist weg. Das ist ja klar, dass man das spürt und es ist auch schwierig, das nachzubesetzen und das ist nicht gelungen. Und aber eben auch so Führungsfiguren sind damit weg. Also gerade der Abschied von Ime Forsberg, ich glaube, das haben wir auch damals im Rasenfunk thematisiert. Mich hat das irritiert. Ich kann das nachvollziehen, dass man dann dem Spieler keine Steine in den Weg legen will und so weiter und so fort. Aber das war für mich schon ein sehr riskanter Move, nicht nur eben wegen dem, was dir auf dem Feld verloren geht. Er hat ja gar nicht immer alle 90 Minuten durchgespielt, war aber, ich glaube, das war die Phase, wo er so ein sehr guter Einwechselspieler zum Beispiel war.
Richtig, ja.
Und das hätte man ehrlich gesagt jetzt immer noch gebrauchen können.
Also, ja.
Aber es ist ja auch jemand gegangen, der in der Kabine definitiv eine Rolle gespielt hat, das weiß man ja. Und das fehlt ja, offenbar jetzt.
Das sind so Punkte, die ist mal schwierig zu messen, aber in der Tat, dieser Weggang oder Wegloben von Forsberg, und ich glaube nicht, dass es freiwillig war, alles, was man hörte, sozusagen hat man ihm einfach ein ziemlich freches Vertragsangebot sozusagen vorgelegt. Und das hat mich damals auch schon maßlos geärgert, weil, wie du sagst, das ist so ein bisschen, vielleicht ein, zwei Regale drunter, aber so ein bisschen wie gerade mit Müller bei Bayern. So jemand legst du einen Blanko-Vertrag hin und sagst, trag ein und ja, du spielst keine 90 Minuten mehr und so, aber du machst noch die Tore in den wichtigen Spielen und du bist für die Kabine wichtig und du bist jemand, der alles schon erlebt hat, also von Champions League, Nationalmannschaft zum Leader geworden, über Pokal und so weiter. Also jemand lässt du eigentlich nicht ohne Not gehen und ein gut aufgelegter Forsberg war offensiv immer noch Dreh- und Angelpunkt und konnte so im Spiel sozusagen seinen Stempel aufdrücken.
Mhm. Und das sind eben dann so Faktoren, die so weiche Faktoren, die eben, du hast es ja auch selber gesagt, schwer messbar sind, aber auch wenn wir an die harten Fakten rangehen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur mal die Neuzugänge zu dieser Saison hin angucke, also Nusa, Gertruder, Van de Voort, Uwe Drauge, okay, der hat sich schwerer verletzt, aber ich denke, der war auch nicht gleich eingeplant. Ja. Vermehren noch dazu und dann hat man im Winter nochmal nachgelegt, Nedeljkovic, der dann ja auch nach dem Trainerwechsel plötzlich die ganze Zeit gespielt hat, Baku, der ebenfalls dann gespielt hat. Aber wie würdest du denn die Transferbilanz sehen? Rein theoretisch könnte man sogar auch noch ins Vorjahr gehen. Ich würde die These aufstellen, es ist zwar erklärbar, dass nicht jeder junge Spieler sofort helfen kann. Ich finde die Quote an Spielern, die aber Leipzig irgendwie nach vorne gebracht haben, schon ganz schön niedrig. Wie geht's dir?
Ja, also es gab de facto wirklich Enttäuschungen. Gertruder, logisch, der kam ja, der war ja auch, der ist auch nicht mehr wirklich jung. Der war in Rotterdam Kapitän, Führungsspieler. Da hat man, glaube ich, schon mehr erwartet. Hat aber extrem viele Schwächen im Zweikampfverhalten und im Stellungsspiel. auch noch ein Baumgartner, der, also der Unterschied zu dem, was er in der Nationalmannschaft unter Rangnick abliefert, ist wirklich eklatant so. Ein Vermehren konnte auch zusammen mit Seiwald nie sozusagen im zentralen Mittelfeld auf der 6 irgendwie also einen Schlager ersetzen. So, der die konnte, also da gibt es schon viele, viele Enttäuschungen. Auf der anderen Seite ein Baku, den ich eher also als Ergänzungsspieler eingeschätzt hätte, und der war, glaube ich, auch so eingeplant, fand ich ziemlich überzeugend. Nusa und Nedeljkovic ist wirklich, also warum der unter Rose nicht stattfand, in den paar Monaten noch, weil das ist so einer der Spieler, wo ich denke, der kann einer der Eckpfeiler des Neuaufbruchs dann in der neuen Saison werden. Mhm.
Und so hatten wir eben diesen perfekten Start ins Fiasko. Wir sind ja eigentlich mal ursprünglich über
Stimmt,
ja. darüber hier da reingekommen. Also eben ein sehr guter Start, eine sehr, sehr gute Defensive, aber eben unter der Oberfläche konnte man da schon Probleme sehen. Und jetzt bin ich mir aber im Nachhinein gar nicht mehr sicher. Also irgendwann fangen auch an, die Ergebnisse zu wackeln. Zu den wackeligen Leistungen kommen irgendwann auch wackelige Ergebnisse. Das hast du vor allem in der Champions League sehr früh gemerkt.
Ja.
Da hatte man mit Atletico, Juve und dann aber Celtic Glasgow auswärts auch jeweils Gegner, wo man sich's irgendwie schon erklären kann. Also, wo für sich genommen ist die Niederlage nicht schlimm, aber in Summe dann erkennt man dann vielleicht, es reicht hier nicht, und gut, dass man gegen Inter noch verliert, das ist ja, wir wissen ja, wir haben ja alle gesehen, wo die hingewandert noch sind, aber du hattest dann eben Spiele wie 0-0 gegen Gladbach, du hattest dieses 3-4 bei Hoffenheim, bei dem die Hoffenheimer endlich mal wieder was gewinnen können, also was du auch nicht unbedingt aus Leipziger Sicht erleben willst, aber eben immer wieder die Spiele, die, wie du vorhin gesagt hast, Marco Rose gerettet haben. Also hier kommen wir jetzt dann in die Phase, wo dann eben zum Beispiel das 3-0 gegen die Eintracht im Pokal passiert. Gehe ich recht in der Annahme, dass das ist, was du mit monatelange Hängepartie ohne Happy End gemeint hast? Oder geht es da in eine andere Richtung?
Nee, das geht schon in die Richtung. Also wie du schon sagst, Champions League ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt. Ja, also auch so ein Punkt, den kannst du ein Stück weit erklären. Du hast diesen neuen Modus und du triffst auf 7 Gegner, oder sagen wir 6 davon, Sturm Graz vielleicht mal bei einem Respekt ausgenommen, auf die du in der alten Form, im alten Modus natürlich nie getroffen wärst, als jemand, der schon in Top 1 ist, sozusagen. Alles klar. Nichtsdestotrotz verlierst du 7 von 8 Spielen und das fühlte sich teilweise so an wie in der ersten Champions-League-Saison. Also komplett naiv, individuelle Fehler, wo plötzlich diese Entwicklung in den Jahren dazwischen irgendwie weg war. Und dann hast du in der Tat im November diese erste Krise, die auch medial so aufbereitet wird, wo ich glaube, Bild damals schreibt, glaube ich, angeblich Ultimatum an Rose, so die nächsten so und so viele Spiele muss er gewinnen. Du hast dieses 3-4 in Hoffenheim und dann hast du ja noch dieses 1-5 zu Hause gegen Wolfsburg. Mhm. Und da war eigentlich bei mir so der Punkt gegen Ex-Trainer Hasenhüttl sozusagen. Und da war bei mir eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, das muss es jetzt sein. Also das war dermaßen desolat. Aber eben 4 Tage später, glaube ich, dieses Pokal-Achtelfinale, was du dann wieder sehr souverän gegen Frankfurt gewinnst, wo, glaube ich, die meisten RB-Fans, also mich eingeschlossen, ins Stadion gegangen sind mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung, weil eigentlich keiner mehr dran geglaubt hat. Und du hast ein Spiel, was auch emotional ist, wo die Spieler zum Trainer rennen und wo du kurzzeitig das Gefühl hast, die spielen für ihren Trainer und für seinen Job. So, und das verpufft dann aber wieder so. Also dieses Trauerspiel, dieses Auf und Ab geht ja dann weiter. Und du hast dann irgendwie im Februar schon wieder die nächsten Diskussionen bis in März rein. Und dann hast du diese Entlassung nach Ende März, nach dem 0-1 gegen Gladbach. Und da sind wir wieder bei langfristigen strategischen Gründen oder überhaupt sportlicher Führung nach einer Länderspielpause. Also Marcel Schäfer hält ewig an Marco Rose fest. Ja, auch ein Move, den man von ihm aus Wolfsburg kennt. Mhm. Und dann entlässt er ihn nach einer Länderspielpause und ich glaube, 2 Tage, 3 Tage vor einem Pokal-Halbfinale in Stuttgart.
Ja, genau.
So viel zu strategischem Handeln. So, also, ich kann mir vorstellen, dass man denkt, genau da den Impuls reinzusetzen, bringt was, möglich. Und dieses Stuttgart-Spiel, muss ich sagen, das geht verloren, aber das war ein Spiel, wo man dachte, okay, da passiert jetzt wieder was. Das hat ihn auch als Fan emotional wieder abgeholt. Mhm. Also weil man so bestimmte Grundtugenden, Einsatz und Spielfreude und Umschalten und so gesehen hat. Das geht dann verloren, weil man wieder defensiv wirklich Hühnerhaufen zum Teil ist, aber ja, aber heute wissen wir, dieser ja, Trainereffekt bleibt aus. Es gibt Leute, die jetzt natürlich sagen, ja, hätten wir Rose behalten können. Der Ansicht bin ich nicht. Ich glaube sozusagen, diese hätte man im November reagiert, immer natürlich abhängig davon, wer steht zur Verfügung und so weiter. Wäre, glaube ich, in der Saison noch mehr drin gewesen, aber das ist natürlich alles hypothetisch.
Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Und was mich damals schon gewundert hat, ich glaube, das habe ich auch im letzten Schwerpunkt schon mal angesprochen, es gibt eben dieses 1:5 gegen Wolfsburg, was wirklich der Tiefpunkt war, und jede Frage an Marcel Schäff und an jeden Verantwortlichen ging quasi, ja gut, muss jetzt Marco Rose gehen oder nicht? Und dann geht auch jemand am nächsten Tag und es ist Ruven Schröder und er geht nach Salzburg.
Keine Ahnung.
Das ist ja immer noch, also Leipzig sagt ja, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, und es stimmt ja, in Salzburg hat ja ebenfalls der Baum gebrannt. Die haben ja auch eine ganz fürchterliche Saison hinter sich gehabt. Also das stimmt natürlich, dass es da ein Arbeitspotenzial gibt. Aber trotzdem ist es doch ganz komisch, das so kurz nach diesem Spiel zu machen, nicht bis zur Winterpause zu warten. Das war, glaube ich, nicht mal eine Woche, weil das war doch die englische Woche, glaube ich, richtig, vor dem Winter. Weiß man da inzwischen mehr? Ist das vielleicht Ausdruck einer Uneinigkeit, dass vielleicht einer gesagt hat, naja, ich würde jetzt vielleicht dann doch handeln auf der Trainerposition, und dann jemand anders ihm gesagt hat, dann geh mal lieber nach Salzburg, weil ich möchte anders machen. Ich nenne jetzt extra keine Namen.
Ja, ja. Den Move habe ich damals auch nicht verstanden. Von außen sieht es wie ein Bauernopfer aus. Ja, so ein bisschen. Es gab wohl auch ein Thema, zu dem wir noch kommen können, wohl, was man gelesen hat in den Medien, unterschiedliche Auffassungen darüber, über das Schicksal von Marco Rose zwischen Marcel Schäfer und Jürgen Klopp, der ja da zu dem Zeitpunkt dann auch schon sozusagen über allem schwebt, dessen, können wir ja gleich machen, dessen Rolle mir bis heute nicht so richtig klar ist, über den kurzfristigen Marketing-Effekt hinaus. Keine Ahnung, ob es daran liegt, weil die Rolle nicht definiert ist, oder weil er wirklich sehr im Verborgenen arbeitet. Genau. Also durchaus möglich, dass man dachte, man muss reagieren, aber eben nicht auf der Trainerposition. Aber verstehen tue ich es bis heute nicht so richtig. Nein.
Also wie gesagt, die Verantwortlichen in Leipzig, die sagen auch, die beteuern ganz fest, nein, das hat nichts damit zu tun. Aber dann muss man sich doch zumindest dessen bewusst sein, wie das nach außen hin aussieht. Und dass es eben nicht souverän wirkt. Ja. Und ich glaube, das sind eben die verschiedenen Ebenen, auf denen auf allen Leipzig in dieser Saison schlecht ausgesehen hat. Das eine ist das Sportliche, das ist die wichtigste Ebene. Da gibt es noch quasi die Unterebenen, ich glaube, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Es war ja nicht nur die Offensive schlecht, sondern es war auch die Defensive schlecht. Also das, was du wirklich nicht haben willst. Also schlecht natürlich im Sinne von der Maßstab, den Leipzig an sich selbst hat. Und dann gibt es aber ja die kommunikative Ebene. Und da würde ich sagen, bei allen Bemühungen, zum Beispiel Marco Rose den Rücken zu stärken, und Marcel Schäfer hat da wirklich ja für gekämpft, möglichst lange zu halten, würde ich aber dennoch sagen, diese kommunikative Ebene, die hat auch nicht funktioniert, weil da gehört eben dann auch ein performatives Element dazu. Das hängt halt genau mit solchen Dingen zusammen. Also was strahlst du nach außen hin aus? Bist du, also der Situation bewusst waren sich alle, aber bist du auch risikofreudig genug, dann zu handeln? Oder gibt es eben so komische Zwischenlösungen, wie eben Schröder geht weg?
Also ich glaube, wenn man nochmal genau drüber nachdenkt, warum sozusagen die Bindungskräfte zu Marco Rose so groß waren, hat, glaube ich, auch nochmal zwei Aspekte. Der eine ist, Marco Rose ist ein toller Typ persönlich. Und sozusagen ein sehr sympathisches Gesicht des Vereins nach außen. Und er kommt aus Leipzig, er hat eine Leipziger Vergangenheit, seine Familie wohnt hier. Ich glaube, dass solche Überlegungen natürlich rein. Es war eine Feel-Good-Story. So.
Ja, du willst, dass das funktioniert, weil es würde genau, einfach perfekt passen. Das verstehe ich.
Genau. Auch,
ja.
Genau. So, gerade für einen Verein wie RB, dem sozusagen mangelnde regionale Vernetzung und so weiter vorgeworfen wird, ist es eigentlich so, Oliver Minzlaff würde sagen, perfekt Match. Und vielleicht hat man deswegen auch ein etwas zu lange dran festgehalten, weil man diese Idealvorstellung sozusagen, man schafft den Turnaround mit Rose. Und wenn man zurückdenkt, diese Diskussionen um Rose, die gab es ja sogar schon in der Vorsaison. Also teilweise, dass sie gerade in der Rückrunde, dass das Team sich spielerisch nicht weiterentwickelt, dass man sozusagen jahrelang erzählt, man, wenn die Bayern mal straucheln, sind wir da, müssen wir da sein. wer ist da Leverkusen, nicht RB? Also so, die Diskussion gab es ja nicht in der Intensität, aber sozusagen, genau, und bestimmte Punkte an Rose, sein relativ starres 4-2-2-2, die immer positionsgleichen Auswechslungen zwischen der 65. und 70. Minute, da konnte man die Uhr nachstellen. So, also da, und natürlich bei einigen sozusagen, wenn man schon mal Nagelsmann als Trainer hatte, gab es da sozusagen ja auch noch in Erinnerung den Vergleich, wie Räume besetzt sind, wie in Unschaltsituationen sozusagen Positionen besetzt werden in der Box. So, das war bei Rose, sagen wir mal, nicht so ausdefiniert. So, da hing viel auch an der individuellen Klasse, gerade der Offensive. So, genau. Und das ist vielleicht sozusagen der eine Punkt, warum man so lange an ihm festgehalten hat. Und der andere Punkt war, dass ich mir auch vorstellen kann, dass mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp, ja, Marco Rose haben ja eine gemeinsame Vergangenheit aus Mainzer Zeiten, dass es vielleicht so eine Idealvorstellung gab, wir hangeln uns jetzt irgendwie noch zum Ende dieser Saison, natürlich mit dem Ziel Platz 4. Und dann hat man jemanden, der sozusagen in einer wie auch immer definierten Beraterrolle die, ich sage jetzt mal, taktischen oder In-Game-Coaching-Defizite von Rose auf einer ausgleichen kann, auf einer so halbfreundschaftlichen Ebene. Quasi wie so ein, ja, wie so ein Schattencoach nochmal daneben. Ob das realistisch ist oder ob das, aber das, so, also der Rose nochmal sozusagen auf ein nächstes Level hebt, einfach durch seine Erfahrungen und so weiter.
Ja.
Wenn, dann hat es nicht funktioniert.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, so wie sich Jürgen Klopp geäußert hat, wie weit entfernt er von Trainingsplätzen gerne sein würde, das ist nicht realistisch. Aber die grundsätzliche Frage, die ich mir halt, die ich mir auch schon während der Saison gestellt habe, ich sehe alle Punkte, alle positiven Punkte, die du zu Marco Rose gesagt hast. Und ich glaube auch, also das ist wirklich jemand, für den kann man sich, mit dem kann man sich identifizieren als Leipzig-Fan. Ich verstehe das alles. Aber wenn man sich spielphilosophisch anschaut, was bei Leipzig passiert ist, du hast es ja selbst aufgemacht quasi, seit dem Weggang von Rangnick, dann ist das schon ein ganz schönes Hin und Her. Und da hat eben Rose ein großes Defizit, und das hast du bei allen Stationen bisher gesehen, Ballbesitz und gegen tiefstehende Gegner sich Torchancen herausspielen, das ist nicht sein absoluter Freund. Das Aufbauspiel ist nicht besonders einfallsreich, muss es vielleicht auch nicht sein. Aber weil du ja gesagt hast, offensiv gibt es dann gar nicht so klare Muster. Das kann funktionieren. Und wenn Xavi einen guten Tag hat, dann hat es auch funktioniert. Aber es gab eben auch sehr viele Spiele, in denen es nicht funktioniert hat. Und das ist das, was ich so frappierend fand in dieser Saison, dass man da eine Entwicklung eigentlich fortschreiben konnte aus der letzten Saison. In der letzten Saison war es schon oft nicht gut. Da waren es aber oft noch die Phasen, die nicht gut waren. Und man hat sich gefragt, warum sind sie denn jetzt auf einmal wieder so passiv? Warum lassen sie denn jetzt auf einmal Chancen zu? Müssten sie eigentlich gar nicht, aber da haben die Ergebnisse noch gestimmt. Und was eben in dieser Saison dann irgendwann der Fall war, war, dass diese Phasen komplette Spiele waren. Und dass es komplette Spiele gab, also Leipzig hatte 9 Spiele, bei denen man einen Expected Goals Wert von weniger als 1,0 hatte. Da waren auch die Champions-League-Spiele mit dabei, muss man sagen. Aber von diesen 9 Spielen wurde dann logischerweise auch kein Spiel gewonnen. 6 Niederlagen, 3 Unentschieden. Und insgesamt in den Gesamtwerten ist es noch deutlicher. Man ist nach den Schüssen, ist man nur auf Rang 13 in der Liga. Man hat fast 100 weniger als Leverkusen und Dortmund und fast 230 weniger als der FC Bayern. Also sprich, das ist ein riesiger Abstand. Und das trotz diesem Potenzial in der Offensive. Und jetzt kommt der Hammer, und ich meine, das wird dich jetzt nicht überraschen, höchstens halt die Zahl wird dich überraschen. Auf der anderen Seite sah es genauso schlecht aus. Man hat die drittmeisten Schüsse pro Spiel zugelassen, mehr als doppelt so viele wie der FC Bayern. Also man hatte auch eine richtig, richtig schlechte Defensive, und dazu kommt als Kirsch auf der Sahnetorte, du hast es oft genug erlebt, aber es gibt auch die Statistik dazu, kein Team hat mehr Schüsse nach eigenen Fehlern zugelassen. Also ganz viel davon war dann auch so, dass da dann auch Marco Rose gar nichts mehr machen konnte, weil er ihm bestimmt nicht gesagt hat, kannst du bitte im Spielaufbau den Ball dumm vertändeln. Und das war dann schon eine Gesamtgemengelage. Mit vorne haben wir viel zu wenige Chancen in manchen Spielen. Es gab die Ausreißerspiele immer. Aber was relativ konstant eigentlich war, waren wir lassen Chancen zu. Und zwar eigentlich auch gegen Gegner jeder Art. Und da hat, egal welche Maßnahme, personell haben sie es probiert, taktisch haben sie es probiert, Fünferkette, Viererkette, nichts hat gegriffen. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich alarmieren würde, weil da sehe ich keine schnelle Lösung, weil unter Tjeut Löw wurde das auch nicht bedeutend besser.
Nee, also gerade diese, du hast, also das, was ja Rose auch immer beklagt hat, du hast einen kleinen Kader und du hast schon Verletzungspech von Schlüsselspielern, also auch sehr langfristig. Schlager hatten wir, Xavi hat ein Drittel der Saison gefehlt, Orban war lange verletzt, Hendricks, Raum, Lukeba. Du hast dadurch auch eine häufig wechselnde Vierer oder manchmal eben auch Dreierkette. Gerd Reuter funktioniert nicht. Bücher Bu war jemand, der sozusagen viel gespielt hat oder auch Lukeba, aber der war auch irgendwann überspielt. So, aber auch da sozusagen, vielleicht ist auch ein Orban, der seit der zweiten Liga sozusagen Head of Abwehr war und den Laden immer zusammengehalten hat. Was ja auch eine geile Story ist, der kam damals aus Kaiserslautern und war sozusagen seitdem ja immer ein Garant für, es funktioniert, auch für die Defensive. Aber vielleicht ist der jetzt auch sozusagen, auch mit der Verletzung sozusagen, an, ja, muss man da dann Abstriche machen. Aber ich glaube, was du sagst, sozusagen diese Abläufe, offensiv wie defensiv, wirklich, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen, das ist irgendwie, man hat ja so das Gefühl, es gibt so bestimmte Muster und Abläufe noch auch aus der Nagelsmann-Zeit und so weiter und Spieler, die das verinnerlicht haben, wie sie sich verhalten. Aber es wird nicht mehr sozusagen aufgefrischt und auch nicht in der Tiefe und nicht, also Rosa hat sich ja oft hier noch beschwert, er kann nicht trainieren. Wo ich denke, durch Dreifachbelastung, das geht jedem anderen Top-Club in Europa auch so. Das kann nicht das Thema sein. Und wenn ja, dann, also ist Teil deiner Job-Description, damit klarzukommen. So, insofern.
Ich meine, er hat da schon einen sehr validen Punkt. Also das verstehe ich schon. Aber dann muss man halt auch wieder sagen, also Leipzig hat den zweitjüngsten Kader der Liga. Sorry, wenn ich dich da gerade so unterbrochen habe. Aber dann hat man vielleicht halt auch nicht dran gedacht beim Scouting, dass du dann halt auch Spieler brauchst, die vielleicht über Videoanalyse auch Dinge verändern können. Also es gibt den Spielertypus, dem zeigst du Szenen auf dem Video und sagst, ich hätte gerne, dass du im Aufbau diesen Pass hier spielst oder achte mal darauf, wenn sich der gegnerische Achter rausziehen lässt, dann wollen wir dahinter spielen. Und es gibt Spieler, die können das dann wunderbar umsetzen. Und es gibt aber auch Spieler, denen hättest du auch einen Kinofilm zeigen können. Die müssen das auf dem Platz erleben, die müssen das machen. Und der zweite Spielertypus, der braucht dafür natürlich Trainingseinheiten und im Zweifel wahrscheinlich eine mehr auch als der andere Spielertypus. Aber da hat man halt dann vielleicht auch falsch gescoutet, weil das Potenzial bei allen Spielern ist da, aber offensichtlich ja nicht die Fähigkeit, sich selbst zu verbessern. Und das betrifft alle Spieler, egal wie jung sie sind. Also auch ein Gerd Reuter, ich verstehe, es war für keinen eine einfache Saison bei Leipzig. Aber mit Ausnahme von Nedeljkovic, und da kann man nicht wirklich sagen, ob das eine Entwicklung war oder ob das einfach nur war, weil er endlich spielen durfte, gab es ja eigentlich keinen, der irgendwie mal so eine positive Entwicklung beschritten hat, sondern es ist bei allen so ein Hin und Her gewesen, so ein Oszillieren zwischen ich habe einen guten Tag und ich habe einen schlechten Tag. Und in der Defensive, egal ob das Bücher Bu war, Willi Orban hat sogar auch manchmal erwischt, aber da hast du ja selber gesagt, vielleicht geht da dieser Zyklus von ihm in der Biografie auch langsam gegen Ende. Aber auch ein David Raum zum Beispiel, der immer oft noch der Lichtblick war, aber auch der hat ja immer wieder seltsame Fehler mit drin gehabt.
Also David Raum ist ein sehr, für mich, also können wir es gerne mal drüber unterhalten, ein spezielles Thema. Ich habe, der kam ja damals aus Hoffenheim, da hat er eine überragende Rückrunde gespielt, kommt dann für 25 Millionen nach Leipzig. Und ersetzt damals mehr oder weniger Angelino. Genau. Und das ist so, ich habe da einen Bias. So. Ich habe den Transfer damals schon nicht verstanden. Es gibt selten, dass ich Spieler so ein bisschen auf dem Kicker habe. Ich glaube, das letzte Mal war Matthias Morris und Kamloth in der Regionalliga, wo ich gar nicht mit klarkam. Ich halte den für komplett überschätzt. Also auch in der Nationalmannschaft, die letzten Auftritte. Raumflanken und Freistöße, mieseste Zweikampfwerte und dann diese Mischung aus, ich gebe den Lautsprecher auf den Platz, weil ich gerade einen Einwurf gewonnen habe, irgendwo an der Mittellinie. Und fünf Minuten später spiele ich den Todespass in die Mitte, der zum Gegentor führt, ins Zentrum. Ich sehe es nicht. Also so, und dann hast du auch, wie gesagt, keine Konkurrenz auf der Seite in der gesamten Saison für ihn. Also er spielt ja, wenn er nicht verletzt ist. Ansonsten musst du, also ich sehe seine Rolle nicht.
Ja, also ich verstehe ganz viel von dem, was du sagst. Ich würde mich jetzt auch nicht als David Raum-Fan bezeichnen, was quasi seine Spielart angeht, weil sie auch ausrechenbar ist. Es ist trotzdem nicht leicht zu verteidigen, aber du weißt im Grunde, was kommt, und du weißt vor allem, dass er gewisse Aktionen nicht machen wird. Also David Raum wird nie deinen inneren Fuß bedrohen, wenn du als Rechtsverteidiger gegen ihn spielst. Im Zweifel geht er immer rechts vorbei. Ja. Und das andere, und er bereitet das auch gar nicht anders vor, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass ein Teil des Problems von Leipzig in dieser Saison zumindest war, sich aufzulehnen und unangenehm zu sein. Früher war es unangenehm, gegen Leipzig zu spielen. Und gegen David Raum zu spielen, ist unangenehm. Und da ist er auch manchmal drüber, und manchmal ist er auch kopflos, würde ich sagen. Da kommen auch manche der Fehlpässe her, glaube ich, die du genannt hast. Aber das würde ich ihm schon geben. Und ich muss sagen, es gab in der Endphase der Saison Spiele, wo für mich David Raum der Einzige war, der gezeigt hat, also mir ist es jetzt nicht egal, was hier mit uns gemacht wird, und ich wehre mich dagegen und ich tue was, und vielleicht möchte ja jemand von euch anderen auch noch mitmachen, und dann machen wir es gemeinsam.
Dejkovic würde ich da noch mit reinnehmen.
Ja, 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 und Pausen in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, ja, immer auch noch.
Ja, genau. Ja, okay, da hast du einen Punkt, ja.
Aber das ist natürlich, es ist schon interessant, wie oft wir auf die Kaderstruktur zurückkommen. Wie oft, also David Raum hat de facto keinen Konkurrenten bei sich auf der Position. Nedeljkovic wurde geholt, aber hat eine ganze Zeit lang keine Rolle gespielt. Ich meine, gut, er kam ja auch mehr oder weniger erst zur Rückrunde, aber ja, unter Marco Rose eben keine Rolle mehr gespielt. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob wir da jetzt dann im Punkt Fußballmanager 2025 schon gelandet sind oder ob der mehr die Zukunft zeigt. Aber wie würdest du denn generell jetzt die Kadergestaltung von Leipzig beschreiben?
Also wir wären noch nicht in dem Punkt. Das ist ja in der Tat schon so ein bisschen der Ausblick. Mhm. Ich hatte, den Punkt haben wir vorhin schon so ein bisschen gemacht. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung dazu machen. Strategiefreie Komfortzone. Wir hatten schon über die auch Fluktuation in der sportlichen Führung gesprochen, über die unterschiedlichen Ansätze etc. Was für mich da noch so dazu kommt, ich hatte ganz am Anfang gesagt, sozusagen die beiden DFB-Pokale haben eine ganze Menge verschleiert, so als ein bisschen Standalone-Ereignisse. Weil für mich, da wird es dann schwierig, das greifbar zu machen, aber neben dieser ganzen erklärbaren Sachen, sportliche Führung, Lehrstelle und so weiter, hat so eine etwas merkwürdige Kultur in dem ganzen Verein in den vergangenen Jahren Einzug gehalten. So eine Mischung aus Selbstzufriedenheit und so ein bisschen Anspruchslosigkeit. Also man hatte sich so eingerichtet in diesem Platz 4 ist unser Saisonziel. Mhm. So kann man Realismus nennen, aber kann man auch Anspruchslosigkeit nennen. Und man hat gerade durch diese Pokalsiege sich weiter irgendwie immer noch für die, also ich habe es selber erlebt, für die Größten gehalten. Und in derselben Zeit, in den letzten 2-3 Jahren, sind so Vereine wie Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, sozusagen nicht nur ein Stück weit spielerisch, sondern auch strukturell und wirtschaftlich, haben extrem aufgeholt. Mhm. Und wenn ich mir die Saison jetzt angucke, der Abstand zu Bayern, selbst zum BVB, die ja nur noch Champions League sich qualifiziert haben, ist dadurch wieder größer geworden. Also dieser minimale Aufholprozess auch wirtschaftlich. Bayern und BVB spielen sozusagen die Club-WM plus Champions League. Da reden wir über was zusammen? 80 Millionen oder so? Die du sozusagen als RB nicht einnimmst. Und es gab, wie gesagt, in den letzten Jahren so eine, ja, Mehltau ist zu viel, aber sozusagen, man, ja, so eine komische Kultur, die, oder auch so ein fehlenden Blick für Details, sei es taktisch, sei es drumherum und so. Also ohne jetzt allzu nostalgisch zu sein, aber diese bisschen selbstgefällige Bequemlichkeit hätte es unter dem detailbesessenen Ralf Rangnick so nicht gegeben, der wirklich jeden Stein permanent umgedreht hat. Auch anstrengend, aber so von der Belastungssteuerung über medizinischen Kader, über Ernährung, über bis hin zu Taktik und so weiter. Man hat sich so ein bisschen so eingerichtet in diesem, wir sind in den Top 4 angekommen, der weitere Angriff ist schwierig bis unwahrscheinlich, wirtschaftlich und sportlich, aber da geht es uns gut. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit, also gerade was in Leverkusen passiert ist, gut, da muss man mal gucken, wie viel Bestand das hat. Ja. Aber auch in Stuttgart und gerade in Frankfurt. Also, und dann mit noch erschwerend hinzu mit deinem ehemaligen Sportdirektor, den du vom Hof gejagt hast, mehr oder weniger, der Frankfurt gerade unter den Top 4 etabliert.
Aber wer hätte es sein müssen, dem entgegenzuwirken? eigentlich doch nur, die einzige Konstante ist ja Oliver Minzlaff in der Zeit. Und selbst der wurde ja irgendwann quasi abgezogen, fast schon aus Leipzig.
Von seiner Position und Machtfülle her, klar, Oliver Minzlaff, ja.
Aber ist das nicht erstaunlich, weil der hat doch sonst immer eine relativ große Klappe, was so angeht. Also wenn man den auf Podien reden hört oder in irgendwelchen Diskussionsrunden oder auch in Interviews, da hat man ja manchmal das Gefühl, Leipzig hätte schon dreimal die Champions League gewonnen.
Ja, das meine ich. Also sozusagen die Selbstwahrnehmung und die Realität sind für mich da so in den letzten Jahren, also du hattest 10 Jahre diese Wachstums- und Erfolgs- und weiß ich nicht, Geschichte mit allen Kritikpunkten, die müssen wir ja nicht drauf machen, aber die kennen wir beide. So, aber du konntest sie erzählen. So, und ich glaube, du hattest mit Uli Krömer nicht letztes Jahr auch schon so diesen Punkt, Leipzig muss ich neu erfinden. Also sozusagen, was ist der nächste Schritt? Und das hat man jetzt aber nicht nach oben, sondern nach unten beantwortet. In dieser Saison, deswegen.
Hat man wenigstens Zeit zu trainieren nächste Saison. Sie ist genau, positiv,
super.
Kai.
Genau, super. Ja, okay, aber wir können jetzt das sozusagen vielleicht noch als Ergänzung und dann können wir auch zum Ausblick kommen.
Ja, dann lass zum Ausblick kommen, weil man könnte jetzt zwar auch noch über die Zeit von Scholt Löw was sagen, aber letztlich haben sich ganz viele Dinge nur bestätigt und vielleicht ist es auch ein bisschen beruhigend zu sehen, es lag nicht nur an Marco Rose, dass es nicht lief, weil der Trainereffekt war sehr schnell verpufft. Du hast den Punkt Fußballmanager 2025 noch mitgebracht und das ist ja jetzt tatsächlich die große Herausforderung. Wir zwei haben jetzt die ganze Zeit gemeckert über den Kader. Was würden wir denn jetzt machen, wenn wir es besser machen müssten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Fußballmanager natürlich deshalb, weil also auch Marcel Schäfer hat ja schon so einen XXL-Umbruch, er hat jetzt nicht Umbruch, sondern Aufbruch, aber angekündigt. Angeblich gibt es eine Streichliste von neuen Spielern, die den Verein verlassen sollen, können, wie auch immer. Klostermann, Gertreuder, Haidara, Kampel, Elmas, Paulsen, selbst Orban. Da geht es darum, auch das Gehaltsgefüge, was jetzt in den letzten Jahren natürlich mitgewachsen ist, so ein bisschen wieder zu entschlacken. Und dann hat man ja noch so Leihspieler wie Werner, Silva, Elmas, Moriba. Da sind wir dann schon, glaube ich, fast bei 10. Und dann hast du natürlich Benjamin Cesko und Xavi Simmons, die bei denen ich davon ausgehe, dass sie sozusagen den Verein verlassen werden. A, weil kein europäischer Wettbewerb nicht ihr Anspruch ist. Und B, weil selbst RB gerade jetzt in der Saison ohne Champions League, die weiß ich nicht, 150 Millionen plus X, wenn es gut läuft für die beiden, die Transferlöse einfach brauchen wird für den Umbruch. Mhm. Weil bei denen, die ich vorher aufgezählt habe, bei diesen altgestandenen Spielern und den Leihspielern, da werden jetzt die Summen, die man da generiert, wenn man den Abnehmer findet, sehr überschaubar sein. Ja, und dann bist du irgendwie bei, keine Ahnung, 12 Spielern und das dann schon, hat dann schon was von Fußballmanager. Und dazu musst du noch eine Trainerstelle besetzen.
Ja, und vor allem, du musst ja auch gleichzeitig, und das ist ja auch so ein bisschen auch schon dein nächster Punkt, glaube ich, aber man kann es nicht so ganz voneinander trennen. Du musst ja auch ganz viele richtungsweisende Entscheidungen jetzt treffen. Also jetzt musst du, spätestens jetzt, eigentlich schon ein bisschen früher, musst du entscheiden, Welche Schweinerl hätten es denn gern? Welche Art von Fußball wollen wir denn jetzt spielen? Wo soll denn unser Wettbewerbsvorteil liegen? Denn Leipzig wird nie darüber kommen, dass, also das hört sich jetzt als Diss an, ist aber nicht so gemeint, aber du wirst nicht darüber kommen, dass dich das Publikum zu 18 Heimsiegen peitscht. 18 wäre auch schwierig bei 17 Spielen, aber da habe ich jetzt die DFB-Pokal noch mit reingenommen. Und du wirst auch nicht darüber kommen, dass Spieler sagen, es war schon immer mein Traum, hier zu spielen und hier will ich zur Legende werden. Weil das ist einfach so, wie ehrlicherweise auch Leverkusen kein solcher Verein ist und nicht mehr der BVB so wirklich so ein Verein ist. Man ist eine Durchgangsstation. Man kann dort Champions League spielen, im Normalfall, und dann geht's weiter. Aber das heißt quasi, über diese weichen Faktoren, die manche einzelne andere Vereine noch haben, wirst du dir keinen Vorteil erspielen können. Und dann hattest du ja ganz lange den Vorteil, dass du quasi Multi-Club-Ownership-Modell warst, bevor das Ganze sich schon durchgesetzt hatte als neuer Standard im Top-Fußball. Und die Quelle ist aber versiegt, weil nämlich auf einmal es jetzt an der Wurzel fault, weil Salzburg nicht mehr liefert. Und nicht mal Liefering liefert noch. Haha, sehr lustig. Nee, aber was ich damit meine ist, es gibt jetzt grundsätzliche Entscheidungen. In welcher Reihenfolge würdest du die denn jetzt überhaupt angehen?
Also aus meiner Sicht ist ganz klar sozusagen, bevor du dich für einen Trainer entscheidest und bevor du sozusagen Transfers tätigst, musst du, wie du schon sagst, welche Idee vom Fußball habe ich? Also das musst du, wenn du professionell arbeiten willst und wenn du erfolgreich sein willst, wie du es in den ersten 10 Jahren des Vereins warst, sozusagen, dann musst du das vorgeben. Und dann musst du sozusagen das Raster übereinander legen und dann scouten. Das ist aber, wenn ich jetzt aber schon sehe, also sagt der Marcel Schäfer auch, wir suchen einen Trainer, der sich total mit der Art und Weise Fußball zu spielen, also unserer, identifiziert. Und dann hast du Oliver Glasner, Fabregas, Roger Schmidt und Dani Röhl in der Verlosung. So, also die Namen, die genannt werden. Und dann ist natürlich die Frage, also ich persönlich weiß zum Teufel nicht, warum Oliver Glasner, der gerade einen FA Cup gewonnen hat und in der Premier League einen tollen Job macht, oder Fabregas zu uns kommen sollten, der bis heute bei Leverkusen sozusagen ja ein heißer Kandidat war, scheint sich gerade zu drehen. Sehe ich nicht, aber wo ist da der rote Faden? Also ja. Wo ist da die Spielidee, die du da hinlegst und sagst, deswegen ist das mein Mann? Und natürlich kannst du sozusagen sagen, mit einem Glasner hättest du Erfahrung auf internationaler Bühne, hättest wirklich einen professionellen Trainer. Dani Röhl wäre eher so eine Wette auf die Zukunft sozusagen und ein sehr spannender Kandidat, aber kann auch schief gehen. Aber du spielst nächste Saison nicht international, also wäre da vielleicht so ein Fenster, das zu probieren. Aber ich sehe in der Tat sozusagen, habt ihr hier auch als Notiz, wenn man die Fehler der vergangenen 4 Jahre aufarbeiten will, muss man zuerst eine Spielidee, einen sportlichen Markenkern mal wieder definieren und dann einen Trainer suchen und dann den Kader entsprechend zusammenstellen. Und da ist halt die Frage sozusagen, willst du zurück in die Zukunft, zu den alten RB-Wurzeln? Mhm. Wie gesagt, den Impuls gab es ja schon mal nach Nagelsmann mit Jesse Marsch, ging nicht lange gut. Und es gibt bestimmte Äußerungen von Marcel Schäfer jetzt auch wieder, wo er sagt, wir wollen wieder eine Einheit auf dem Platz sehen und Intensität und Widerstandsfähigkeit und diese ganzen Punkte, wo ich denke, viel Spaß.
Jeder, es wird doch jeder
von seinem Team sehen. Ja, es sind A, Allgemeinplätze und B, viel Spaß beim Scouten. Und interessanterweise hat er jetzt im Interview diese Woche auch einen Anspruch definiert. Du hast es gerade gesagt, wir wollen keine Durchgangsstation sein. Und da sozusagen, das kann sich ergeben für die Spieler, aber es darf nicht sozusagen der erste Gedanke beim Vertrag unterschreiben sein. Und da habe ich erstmal geschluckt und dachte, ja, hier ein Anspruch, aber weiter entfernt davon war RB nie in den letzten Jahren. Ja, und selbst ein, ein BVB, da hatte die Diskussion, ja, auch ein BVB ist eine Durchgangsstation. Also so.
Na, es kommt drauf an, für welche Art von Spieler. Also dann müsste halt Leipzig eine komplett andere Art von Spieler holen. Weil wenn du dir einen Nusa holst oder du holst dir einen Simmons oder einen Šeško, dann sind das quasi die Top-Talente, zum Teil sogar ihres Landes in einer gewissen Alterskategorie. Und die kommen natürlich nicht nach Leipzig, um da alt zu werden. Das ist ja völlig naiv. Wenn du jetzt aber sagen würdest, jetzt nur gesponnen, du holst dir die besten Spieler, die Elversberg gerade nur ausgeliehen hat, und du holst dir sehr gute Spieler aus der zweiten Liga oder aus dem unteren Tabellensegment in der Bundesliga. Du siehst einen Keisho Sano und siehst, okay, der ist super, den holen wir uns und baust dem eine Perspektive, wo der das Gefühl hat, okay, hier kann ich öfter noch international spielen als jetzt nur in einer Saison mit Mainz 05. Da kann man sich eher vorstellen, dass selbst wenn die gut performen, nicht sofort der erste Impuls ist, okay, jetzt will ich aber nochmal weiter. Aber das würde ja tatsächlich alles auf links drehen, was Leipzig bisher gemacht hat. Und ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll.
Also es gab auch in der Vergangenheit Beispiele, also wie gesagt, die Reste unseres sozusagen unserer Führungsspieler, die noch da sind. Du hast also gerade zu Zweitliga-Zeiten sozusagen Halstenberg, Klostermann, Paulsen, der Inbegriff unseres Franchise-Spielers sozusagen, Orban, der sozusagen hier als 18- oder 19-Jähriger oder was auch immer herkommt und seitdem da ist, gefühlt. Aber in der Tat war es ja eher sozusagen Geschäftsmodell, ich hole europäische Top-Talente in den vergangenen Jahren und die bleiben hier 1, 2, 3 Jahre je nach Entwicklung und dann verkaufe ich sie auch sozusagen wertsteigernd weiter. Das war ja Teil des Geschäftsmodells. Und ich sehe nicht, wie man in der Saison, wo irgendwie 60, 80 Millionen Einnahmen fehlen, plötzlich sagt, nee, davon verabschieden wir uns. Jetzt wollen wir sozusagen die Endstation für europäische Top-Talente sein und nicht das Sprungbrett. Wie gesagt, also in der Situation, also ich finde den Anspruch okay, aber den kann man haben an sich und an sozusagen seinen Verein. In der aktuellen Situation sozusagen finde ich es auch ein bisschen weit weg von der Realität.
Und ich meine, es ist natürlich auch undankbar. Ich meine, jetzt auch zu erwarten, dass Marcel Schäfer in der Schublade schon das neue Konzept hat für die ganze Franchise okay, das ist zu viel. Auf der anderen Seite hast du dir aber mit Jürgen Klopp jemanden reingeholt. Das soll zwar, so wie es ich verstanden habe, nicht seine primäre Aufgabe sein, aber vielleicht hat er selber noch nicht so ganz verstanden, was seine primäre Aufgabe eigentlich ist. Also du hättest aber zumindest jemanden, der den Topfußball von allen Seiten durchleuchtet hat als Trainer und mit dem man sich schon mal hinsetzen könnte, dann sollen sie halt einen Intensivworkshop machen und innerhalb von der Woche mal so eine grobe Skizze ausarbeiten. Wo glauben wir, dass der Fußball sich hin entwickelt? Aber irgendwas müsste passieren. Aber nach dem, was du gesagt hast, im ganzen Part strategiefreie Komfortzone, so seltsam das klingt mit einem 7. Platz und dem schlechtesten Ergebnis seit Ewigkeiten und dem ersten Rückschlag seit Ewigkeiten, du hast es ja schon angesprochen, es klingt für mich immer noch relativ komfortzonig. Kann es sein?
Was gerade von Seiten des Vereins kommt.
Ja, genau. Also wie jetzt eben die Trainersuche angegangen wird, wie eben diese Fragen beantwortet werden. Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es steht gerade alles in Flammen und die größte Schwierigkeit ist vielleicht eher, sich zu konzentrieren, was machen wir jetzt als erstes. Aber man muss ja auch schnell sein, wenn man jetzt...
Ja, es gibt ja auch, ich habe auch, also in den vergangenen, weiß ich nicht... In der vergangenen Woche gab es schon gefühlt wieder ein halbes Dutzend Transfergerüchte von klassischem sozusagen RB-Setting, sozusagen europäische Talente von überall. Und der Verein hat betont, uns hat noch niemand abgesagt, weil wir jetzt nicht europäisch spielen und so.
Und ich habe auch schon gehört, dass sie auch schon relativ viel fix haben sollten. Aber da warte ich jetzt die ganze Zeit darauf, dass sich das mal materialisiert.
Und auch dann ist ja die Frage, sozusagen jeder Transfer, der vor einem Trainer kommt, stellt dann wieder die Strategiefrage. Also so. Ich habe vor 2 Tagen die Leverkusen-Folge vom Rasenfunk Royal schon gehört mit Kevin Scheuren. Und ich habe ihn gerade am Ende also sehr bewundert für seinen wirklich unbedingten Optimismus, was sozusagen den Umbruch bei seinem Herzensverein und auch in die Kompetenzen seiner Führung mit Simon Rolfes und Caro betrifft. Respekt, ich sehe es wahrscheinlich ein bisschen differenzierter, aber für RB kann ich es so überhaupt nicht teilen. Weil, wie gesagt, vielleicht tue ich der Marcel Schäfer auch Unrecht, weil er ist noch nicht mal ein Jahr hier. Ich weiß nicht, wie das jetzt gemanagt wird. Kann sein, dass morgen Oliver Glasner verkündet wird und 3 Top-Transfers und dann ist alles wieder gut, aber das sehe ich im Leben nicht. So. Aber wie auch immer, es werden in den kommenden Monaten und Jahren spannende Zeiten und darum geht es ja beim Fußball, dass man nicht weiß, wie es ausgeht.
Ich meine, damit sind wir ja wirklich in dem Punkt zurück in die Zukunft versus Aufbruch in eine neue Ära und ich lasse dir den Seperberger hier einfach mal durchgehen. Ja. Aber kann es sein, dass vielleicht auch die Begeisterung am Projekt jetzt nicht bei den direkt beteiligten Personen, aber eben bei so jemandem wie zum Beispiel Oliver Minzlaff, der ja wirklich jetzt auch andere Geschäftsbereiche hat, für die er zuständig ist. Kann es sein, dass diese Begeisterung vielleicht einfach ein bisschen zurückgegangen ist, weil man jetzt gesehen hat, wir stoßen hier an eine gläserne Decke und egal wie viel Geld wir hier rein investieren, die Champions League werden wir sehr wahrscheinlich nicht gewinnen, Deutscher Meister werden wir auch sehr wahrscheinlich nicht werden. Ehrlich gesagt, nach außen hin wirkt es jetzt ein bisschen so, wenn ich dich so reden höre.
Gute Frage. Könnte man also dagegen halten, dass gerade, wir hatten es gerade bei Leverkusen, das Beispiel von Leverkusen in der vergangenen Saison, ja, es war eine Fabelsaison und so, aber eigentlich ja zeigt, wo man mit kontinuierlicher, sinnvoller Arbeit über einen überschaubaren Zeitraum mit 2, 3 richtigen Entscheidungen auf der Trainerposition hinkommen kann auch mal. Das Fenster ist klein und so weiter, alles klar. Was Oliver Minzlaff betrifft, keine Ahnung, er ist ja in seiner neuen Rolle dann auch in der Formel 1 relativ schnell mal kurz angedockt oder angeeckt. Und seitdem hört man nicht mehr so allzu viel von ihm. Vielleicht steht auch gerade alles in Flammen am Kotterweg, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was sozusagen die neuen Projekte in England und in Japan und von denen hört man ja auch relativ wenig, wie die sich in den sozusagen großen strategischen Kontext, von dem man hofft, dass es ihn gibt, einfügen. Keine Ahnung. Du hast Salzburg schon angesprochen, die jetzt erneut eine Katastrophensaison auch gespielt haben, wo auch in der Tat nicht erst seit dieser Saison, ja schon seit Jahren nichts mehr nachkommt für den Red Bull-Kosmos, wo man sagt, okay, das hat irgendwie annähernd internationales Niveau. Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ich kenne Oliver Minzlaffs Aufgabenfelder nicht im Detail. Aber es kann schon sein, dass man da sich vielleicht neu fokussiert, obwohl ich da jetzt noch keine Anhaltspunkte irgendwie gesehen habe.
Ja, also ich meine jetzt nicht, dass der Konzern direkt sein Geld abzieht und so weiter und so fort. Du kannst ja so einen Verein jetzt auch nicht rückabwickeln. Und es gibt ja dann doch so Themen, da hängen ja andere Dinge dran. Also ins Stadion wird investiert, in die Infrastruktur soll investiert werden. Das wären schon alles Punkte, wo man sagen könnte, naja, also sieht jetzt nicht so aus, als ob sie gar kein Geld mehr ausgeben wollen würden für den Standort Leipzig. Aber wenn ich das halt zusammennehme, also wir haben eben das Sportliche und da hast du jetzt irgendwie die Pokalsiege und das war schön. Du hast aber gesehen, eigentlich egal, was Leipzig macht, in welcher Phase auch immer, so eine richtig nachhaltige Begeisterung ist nicht da. Also du hast eben immer die gleichen Probleme mit Auswärtsfahrern, die zu wenig sind, also zumindest nicht dem eigenen Anspruch entsprechen. Es sind ja nicht komplett weniger, aber es sind zu wenige als das, was man sich vielleicht erhofft hat. Du musst ständig irgendwelche Ticketbandes machen, damit du das Stadion rein theoretisch voll kriegst und de facto ist es aber nur zu manchen Spielen voll und du hast das älteste Publikum der Liga. Das hat ja Uli im letzten Schwerpunkt erklärt, was ja eigentlich extrem gegen die Marke, die hinter Leipzig steht, spricht. Ja.
Da kommen Punkte, ich weiß nicht, ob ich glaube, das hattet ihr beim letzten Mal mit Uli nicht thematisiert, aber du hast schon so, und ich habe es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, weil ich am Sonntag bei ein paar Freunden beim letzten Heimspiel von Chemie gegen Jena war, Karlsruhe Jena, einen kleinen Ausflug gemacht haben. Und du, das ist schon so, ältestes Publikum, du hast sozusagen bei RB mit allem Marketingaufwand, du erreichst Kinder, also Bullies, Bande oder wie auch immer das heißt, so bis zu einem bestimmten Alter. Und du erreichst Leute ab, keine Ahnung, 40 aufwärts so. Und dazwischen ist eine große Leerstelle. Mhm. Weil es so, junge Leute, die Fankultur entsprechend ausleben wollen, mit allem, was da dranhängt, sage ich jetzt mal, die gehen tendenziell nicht zur RB. Die gehen zur Chemie.
Ja, klar.
So, weil es einfach cooler ist. Oder von mir aus auch zu Roter Stern, in die Stadtliga, irgendwas so. Aber da ist sozusagen ein großer Gap und die erreichst du nicht. Und ob die sozusagen dazwischen dann mal nochmal wiederkommen, also wenn sie dann einmal, das ist auch eine andere Frage. Das ist aber ein anderes Thema, dass da sozusagen in der Fanarbeit viel schiefläuft und man da einfach kein Händchen für hat. Aber das ist schon so. Und natürlich, wenn du jetzt ein Worst-Case-Szenario malen willst, dann nur anhand dieser einen Saison, würde ich für übertrieben halten, aber dann droht da schon so eine Entwicklung perspektivisch wie in Hoffenheim. Jetzt mal Worst-Case. Mhm. Die nicht sofort und nicht in der Absolutheit, einfach weil Leipzig als Standort 10-mal größer ist als Sinsheim, logischerweise. Aber so eine über einen völlig harten Kern von Fans hinaus völlige Belanglosigkeit. Also niemand interessiert mehr, was in Hoffenheim passiert. Mhm. So. Und es gibt ja genug Leute, die sagen, das siehst du auch dem Team an. Mhm. So, das ist ja zum Beispiel so ein Phänomen, was RB auch in dieser Saison hatte, dieses, wir hatten es vorhin so und so viele Punkte nach Führung weggegeben, beim geringsten Widerstand zusammenklappen. Mhm. Das sozusagen, das war mal anders. Solange es läuft, läuft's, aber sobald irgendwas auf dem Platz passiert, sei es eine taktische Umstellung des gegnerischen Trainers oder einfach ein Gegentor, sozusagen, ist dieses Team in dieser Saison regelmäßig in sich zusammengefallen, in seine Einzelteile. Es hat auch was mit fehlendem taktischen Konzept zu tun und so weiter, aber und ich würde jetzt auch die eine Saison sozusagen nicht hochrechnen, aber das ist schon sozusagen ein Szenario, was droht, wenn man sozusagen da sich nicht ein Stück weit neu erfindet, ja.
Ja, du hattest das ja sogar in dem Spiel gegen Bayern, wo man es sogar ja noch geschafft hat, nochmal zurückzukommen. Also dieses 2:2 innerhalb von gefühlt 2 Sekunden, das ja. war quasi so, okay, das ist Peak Leipzig in dieser Saison, dass man dann das 3:3 gemacht hat, das war halt Yusuf Paulsen, muss man sagen, und ein guter Pass.
Und geschenkt der Ball, ja, genau.
Ja, ein bisschen schon, ehrlicherweise. Also ich glaube, die haben da selber nicht mit gerechnet. Ja, ich finde es halt insofern interessant, weil ich habe das auch so ein bisschen in der Bundesliga der Frauen bei Leipzig wahrgenommen, wo man ja aufgestiegen ist, ich glaube vor 2 Jahren, und logischerweise wieder dasselbe Narrativ weiter etabliert hat. Also die haben jetzt nicht gesagt, wir wollen Meister werden oder so, aber bei Leipzig ist quasi nichts normal, sondern wenn du mit den Torhütertrainern da sprichst, dann erklären die dir gleich, die revolutionieren jetzt das Torhüterspiel und so weiter, und es gibt auch genügend Kommentatoren, die das dann nachgeplappert haben auf der Zone und Magenta Sport, und dann guckst du dir das Torwartspiel an und das ist einfach nicht gut. Es passt einfach nicht. Und da ist mir das eben wieder aufgefallen, dass eben dieser Anspruch, den diese Marke, die hinter Raber steht, hat, nämlich revolutionär, aufregend zu sein, innovativ zu sein, Dinge aufzubrechen und eben nicht konventionell zu sein, dass dieser Anspruch im Fußball, der eben ein so durchleuchteter Bereich inzwischen ist, kaum noch zu erreichen ist. Das ging damals noch unter Rangnick und das ging auch damals noch, weil damals Multi-Club-Ownership noch was Neues war. Heutzutage ist das Innovativste vielleicht Chelsea, die sich einfach gedacht haben, okay, wir holen uns 80 Spieler, verleihen die an 3 Farmteams und machen uns dann so ein Best-of und die kriegen alle 10-Jahres-Verträge, dann werden sie uns nicht weggekauft und wir kommen mit Financial Fair Play nicht ins Gehege. Und so versuchen wir jetzt, uns fortzuentwickeln. Das ist quasi gerade der Grad an Innovation, in Anführungszeichen, der noch möglich ist im Fußball. Aber darüber hinaus ist es ganz, ganz schwierig, einen solchen Anspruch noch zu erfüllen. Und auch da glaube ich eben, dass Leipzig so am vielleicht vorläufigen Ende einer Entwicklung angekommen ist. Dass man auch aus Marketing-Sicht sagen müsste, hier ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel rauszuholen. Denn selbst wenn Leipzig damals im Turnier mit Nagelsmann in Lissabon in der Champions League, wo man ja im Halbfinale stand. Selbst wenn man das Turnier gewonnen hätte und selbst wenn man die Champions League nicht während Corona gewonnen hätte, sondern vor einem ausverkauften Stadion, glaube ich nicht, dass es einen nachhaltigen Effekt gehabt hätte. Natürlich wird das ein oder andere Kind wird dadurch zum Fan und das merkst du dann in 10 Jahren vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es einen Image-Transfer auf die Marke gegeben hätte. Ich glaube, es hätte keinen Image-Transfer auf den Verein gegeben, dass dann andere Spieler gesagt hätten, ich möchte jetzt dorthin wechseln, weil ich will auch die Champions League gewinnen, sondern es wäre einfach verpufft und es liegt nicht daran, dass Leipzig doof ist, sondern dass das einfach der Charakter des Fußballs ist, so wie er gerade gespielt wird. Es gibt nur eine Handvoll Mitspielern am Spieltisch, die das Privileg haben, eigentlich regelmäßig Erfolg haben zu dürfen. Und jeder andere, der es mal hat, der darf mal vielleicht schnuppern, vielleicht kriegt das auch einmal hin und dann ist aber weg vom Tisch. Wie es nämlich zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, die ein vom Glück geküsstes Kind sind, wie es bei denen weitergeht, ist nämlich auch relativ offen. Ich habe heute den Schwerpunkt zu Frankfurt auch schon aufgenommen. Das ist jetzt nicht ganz so brutal wie bei Leipzig, wo man das Gefühl hat, okay, einen Mannschaftsbus packen wir voll und die Spieler fahren wir jetzt erstmal irgendwo ganz weit weg. Die sollen nicht wiederkommen. Ganz so extrem ist es nicht. Aber die Fragen sind ganz, ganz ähnliche. Nämlich, wie ersetzen wir Spieler XY? Wie stellen wir uns nur das Strategische? Das haben sie klar, weil deren Ansatz funktioniert noch. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die man an Leipzig nacherzählen kann, wo ich ehrlicherweise auch nicht wüsste, was ich jetzt damit machen würde als Verantwortlicher. Die werden es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders sehen. Aber mich würde interessieren, was deine Gedanken dazu sind.
Also, das Thema hatten wir, oder hattet ihr ja auch in der Vergangenheit, in der Tat, Stichwort gläserne Decke, du bist dann so eine natürliche Wachstumsgrenze gekommen, schon in Deutschland, in der Bundesliga und in Europa ja nochmal viel mehr, so, weil auch für Red Bull, die, also in Europa durch Financial Fairplay auch nochmal viel mehr, was diesen Einmaleffekt von, man holt mal einen Titel, weiß ich nicht, also, dass der Projekt, sag ich jetzt mal, nicht aufs nächste Level hebt. Insgesamt ist, glaube ich, schon auch, wobei ich glaube, die Wirkung dessen zum Beispiel für unter Spielern und so, also die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Mhm. Was so Titel machen, was so regelmäßige internationale Teilnahmen machen, das wird jetzt auch sozusagen spannend zu sehen sein in der Saison, wo man es eben mal nicht hat. Mhm. Ansonsten diese Prognose ist halt auch sehr hypothetisch sozusagen. Kann ich schlecht einschätzen. Es ist aber schon so, dass die, also was ich teilen würde, ist deine Analyse, dass die Fleischtöpfe sozusagen im Weltfußball relativ klar verteilt sind. So. Und da kann man mal einbrechen in so eine Phalanx, aber sich da dauerhaft zu etablieren, weiß ich nicht. So, ich meine, wir haben ja jetzt mit dieser Club-WM nochmal ein neues Format, an der dann, also jetzt so absurderweise Red Bull Salzburg teilnimmt oder FC Salzburg, ich weiß ja gar nicht, wie sie da heißen, aber Leipzig eben nicht, weil es aus Deutschland sozusagen Bayern und Dortmund sind. Aber auch die Wirkung solcher Vermarktungsformate jetzt in Amerika und so, also ich persönlich bin auch eher skeptisch. RB fliegt jetzt glaube ich, diese Woche noch nach Brasilien, um da irgendwie auf Werbetour zu gehen. War ja letzte Saison das erste Mal in den USA, was auch Teil der Geschichte dieser Saison ist, sozusagen. Spieler spielen in der Europameisterschaft, kommen wieder. Genau. So, das gehört auch zu der Geschichte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die Verantwortung nicht sehen. Ich sehe aber die limitierenden Faktoren oder die Probleme sehe ich ähnlich wie du, ja. Eine Antwort darauf habe ich auch nicht.
Ja, und die Ironie des Ganzen ist, dass Leipzig ja an die Fleischtöpfe eigentlich schon rankommt. Also Leipzig hat sich ja einen Champions-League-Spot gekrallt und den hat man in der Regel immer erreicht. Und jetzt, also es ist ja Jammern auf ultra-hohem Niveau.
Ja, ja, klar.
Aber interessanterweise kommt man in ein selbes Problem, nämlich dass man irgendwie an so einen geschlossenen Club rankommt, wo man auch durch Hämmern und Klopfen an der Tür nicht reinkommt, nämlich wirklich Top-Team in Europa zu sein und dann eben auch mal in der Champions League entsprechende Erfolge zu haben. Das ist quasi jetzt die gläserne Decke für Leipzig und für Teams drunter ist halt die gläserne Decke Champions League-Plätze, da kommen wir nicht rein. Ich meine, bei Frankfurt muss jetzt auch alles richtig laufen, dass das hinhaut und so weiter und so fort. Und so hat halt jeder so seine eigenen Probleme, mit denen er kämpft. Und sogar die oben beschweren sich die ganze Zeit, weil sie müssen ja jetzt unbedingt Titel holen, ansonsten regen sie sich alle auf. Also das ist ja das Ironische am Fußball. Weiß ich jetzt auch nicht, was wir mit der Erkenntnis machen. Es ist ja auch nur Unterhaltung. Aber
ich wollte gerade sagen, ja. Weil, als Fan muss mich das ein Stück weit, kann ich das auch ein Stück weit ausblenden.
Ja, genau. Das ist ja das Schöne. Wenn der Ball rollt, dann denke ich auch nicht über solchen Quatsch nach. Das kann ich dir sagen. Aber weil du das vorhin so kurz angesprochen hast, magst du mir noch 2, 3 Worte dazu sagen, was da in der Fanbetreuung gerade nicht so gut läuft bei Leipzig?
Ja, da bin ich nicht wirklich der richtige Ansprechpartner. Ich kriege das sozusagen auch immer nur vermittelt mit. Aber wie gesagt, RB ist, also Pyro ist ja mittlerweile, also auswärts sozusagen, mittlerweile bei uns auch ein Thema, war jetzt auch in Bremen, war es, glaube ich. Es gibt immer noch das Gentleman Agreement, dass das zu Hause nicht stattfindet mit der Szene sozusagen. Aber dort findet es statt. Es gab in der Vergangenheit Ärger oder Probleme bei Choreos. Es gibt eine, glaube ich, personelle, häufige Wechsel sozusagen in der Fanbetreuung und keine gerade Linie. Also da gibt es so viele Themen, wie gesagt, die kriege ich aber immer nur am Rande mit, weil ich natürlich nicht Teil der Szene bin. Und Leute vom Fanverband, da kriegt man es dann mal gespiegelt, auch der Umgang mit dem Fanprojekt Leipzig oder mit dem Fanverband, also der Organisation sozusagen der offiziellen Fanclubs. Ja. Da kam in der Vergangenheit öfter durch, dass, sag ich mal, fußballkulturelle Aspekte jetzt nicht und der Umgang damit nicht die Stärke unseres Managements sind. Aber das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend und wahnsinnig neu.
Naja, es ist halt schon lustig, dass halt in diesem Bereich RB Leipzig zu den Traditionalisten im Fußball gehört. Auch sie haben einen schlechten Umgang mit den organisierten Fans, offenbar.
Genau. Also so, aber wie gesagt, und für eine bestimmte Altersgruppe davon mal ab, ist es einfach eben nicht cool. Wenn du Tapeten malen willst und auch mal einen Rauchtopf in der Hand haben willst oder dich politisch äußern oder whatever, so, dann ist Chemie in der Regionalliga Nordost einfach die coolere Plattform. Kann ich auch. Also würde mir wahrscheinlich in dem Alter ähnlich gehen.
Ja. Das glaube ich auch. Okay, gut, aber dann gehen wir da nicht tiefer rein.
Genau.
Stattdessen würde ich sagen, wollen wir nicht langsam versuchen, ein Schleifchen um diese Saison zu binden? Ich merke,
stimmt,
bei dir, ich habe den Eindruck, bei dir nehmen die Kopfschmerzen zu, je länger wir über die Saison sprechen. Das beenden wir mit den Saison-Awards. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist denn MVP dieser Leipzig-Saison?
Ja, ihr habt mir beides in dem Fazit aller Teams eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Also MVP Benjamin Šeško, 13 Tore, 5 Assists plus nochmal, ich glaube, 7 oder 8 Tore in der Champions League und im Pokal. Und das in dem beschriebenen Umfeld eines zunehmend dysfunktionalen Teams. Ich finde, es ein großartiger Stürmer. Der hat eine einzigartige Technik,
ja.
Kopfball stark, schnell, körperlich, Übersicht und das wird ein Abgang, der mir wirklich fehlen wird, aber der wird perfekt in die Premier League zu Liverpool, wo ich noch immer passen. Insofern Šeško als MVP. Bei Unsung Hero habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich Sava Schlager nehme, als sozusagen die von allen Seiten betrauerte Leerstelle der Saison. wenn man es ernst meint, kann es nur Peter Gulaschi sein.
Ja.
In, ich glaube, 30 Einsätzen, 14 Mal zu Null gespielt, viele Punkte gerettet. Dazu kommt seit 2015 im Verein, also fast 10 Jahre sicherer Rückhalt, in manchen Saisons, gerade am Beginn der Bundesliga, der vielleicht unterschätzteste Torwart der Bundesliga.
Ja, definitiv.
Also oft ein bisschen unterm Radar. Und trotzdem ist jetzt der Umbruch, der jetzt zum Teil schon vollzogen wurde, zu Martin van der Voort richtig und der wahrscheinlich zur neuen Saison kommen wird. Alles, was ich bisher von dem gesehen habe, der ist 23, strahlt schon sehr viel Sicherheit aus, gute Strafraumbeherrschung, ist fußballerisch auf jeden Fall ein Upgrade zu Peter Gulaschi. Also ich denke, da ist jetzt wirklich Zeit für den Umbruch und da wird es dann nur die Frage sein, sozusagen geht Gulaschi in die zweite Reihe oder sozusagen verlässt er den Verein nochmal woanders hin und Blaswig, der ja aus Salzburg wohl zurückkommt, wird dann wieder Nummer zwei, wie es ja hinter Gulaschi schon mal war.
Ich habe den Torhüterteil schon aufgenommen, der wird allerdings erst am Montag erscheinen und da ist Peter Gulaschi als UFO einkategorisiert worden.
Okay.
Jemand, der, es kann eigentlich nicht real sein, dass jemand so wenige Schwächen hat. Da haben es nicht so viele Torhüter reingeschafft in die Kategorie.
Er macht verdammt wenig falsch, genau, das ist seine Stärke, ja.
Aber wirklich, sehr schöner Unsung Hero. Und was war dein Moment der Saison?
Also mein ganz persönlicher Moment der Saison war der Saisonauftakt in der ersten DFB-Pokalrunde bei Rot-Weiß Essen. Weil es war Sonnenschein, es gab gutes Bier, es war Ruhrpott-Atmosphäre, aber entspannt. Es war standesgemäß das 4:1 und man hatte noch so dieses Fluidum des Neuen, was jeder frischen Saison sozusagen innewohnt. Alles ist möglich, diese Grundidee von Fußball sozusagen oder ja, genau. Das war eine komplett runde Sache.
Und auch der Schreck des 0:1 in der zweiten Minute konnte da nichts dran ändern. War ja schnell wieder ausgeglichen.
Genau, ja, genau.
Ja, interessant, dass man da so weit zurückgehen muss für den Moment der Saison. Aber sagt ja auch einiges aus. Und dann haben wir als letztes noch, Kai, die Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das Thema hatte ich schon mal gesetzt. Wir bleiben bei Zurück in die Zukunft, ein DeLorean, DMC-12.
Ja.
Und zwar weniger wegen dem Film, sondern wegen des Autos in der Realität, weil der sozusagen ja von außen mit seiner Keilform und dieser Edelstahlkarosserie und so wie so ein Supersportwagen, supersportlich, High-Performance, Zukunftscar aussieht. Und in Wirklichkeit war es ein extrem untermotorisiertes, unzuverlässiges, viel zu teures Auto von zweifelhafter Verarbeitungsqualität. Und der Widerspruch zwischen Marketinganspruch und Wirklichkeit passt eigentlich perfekt auf die Saison.
Das ist wirklich sehr schön. Vor allem, ich finde das so gut, dass mal jemand drüber spricht, dass der DeLorean eigentlich ein ganz fürchterliches Auto war. Also als Auto nämlich.
Und ein wirtschaftlicher Flop war er auch noch.
Eben.
Und auch die RB-Saison war wirtschaftlich ein Flop. Ja.
Kai, also wirklich, schöner hätte man es nicht zum Ende bringen können. Das hat Freude gemacht, mit dir mal wieder über Leipzig zu sprechen. Ich bin total gespannt, welche der Dinge, die wir angesprochen haben, irgendwie einen Widerhall finden in Taten in Leipzig in den nächsten Wochen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Danke für die Einladung.
Und dass du auf die Relegation verzichtet hast jetzt für unsere Aufnahme.
Wie steht's denn?
2:2 ist ausgegangen. Aber ich werde es natürlich im Real Life mir noch reinziehen, das ist ja klar.
Viel Spaß dabei.
Du, auf eine komische Art und Weise freue ich mich drauf. Offenbar schon wieder zu wenig Fußball diese Woche geguckt. Aber gut, also lieben herzlichen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, das ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr alle Informationen, wie man uns etwas zukommen lassen kann. Und das Ganze funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt einfach, welchen Gegenwert haben die Sendungen des Rasenfunks in eurem Leben und dann lasst ihr uns diesen Betrag zukommen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, ist mitmachen.rasenfunk.de die richtige Adresse. Und ihr könnt sehr gerne diese Sendung hier weiterempfehlen. Teilt sie in WhatsApp- und Signal-Gruppen. Postet sie in Foren, bewertet uns gerne, wenn ihr wollt, beim Podcast-Player eurer Art, eurer Wahl. Und dann bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.